Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Greta, Luisa oder Rezo, das sind nur die derzeit bekanntesten Gesichter der jüngeren Generation. Einer Generation, die sich Gehör verschafft, die sich für politische Teilhabe stark macht, für soziale Gerechtigkeit, für verantwortungsvolles Handeln angesichts des Klimawandels. Die Fridays for Future-Demonstrationen sind keine Eintagsfliegen gewesen. Die Schülerinnen und Schüler krempeln ganze Politikfelder um, schon bevor sie in die Arbeitswelt eintreten. Krempelt diese Generation Z, die bald aus den Schulen und Universitäten auf den Arbeitsmarkt strömt, auch genau diesen Arbeitsmarkt um? Darum geht es uns gleich. Außerdem blicken wir auf die Situation türkischer Wissenschaftler im deutschen Exil und fragen nach, welche Unterstützung die Philipp-Schwarz-Initiative geflüchteten Wissenschaftlern aus aller Welt bietet. Wirbelt die Generation Z, wie die zwischen 1997 und 2012 Geborenen auch bezeichnet werden, als nächstes den Arbeitsmarkt durcheinander? Diese Frage stand heute im Mittelpunkt einer Diskussion an der Frankfurt School und mit dabei war Karin Reuschenbach-Coutinho. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag, Frau Jahn.
Frau Reuschenbach, Sie leiten die Career Services an der Hochschule und beraten Studierende bei der Suche nach Praktika, beim Jobeinstieg und der Karriereplanung. Wie nehmen Sie denn die Generation Z wahr? Z wie Zukunft, wie zielorientiert oder wie würden Sie sagen?
Ich glaube, da kann man schon die beiden Worte benutzen. Zielorientiert, Zukunft. Also das ist eine sehr kritische Generation, beziehungsweise die, mit denen wir hier zu tun haben in Career Services, die wir beraten, die sind sehr kritisch, die sind aber auch sehr realistisch und die sind auch teilweise sehr fordernd und weniger verbindlich. Also so würde ich das jetzt mal in ein paar Schlagworten zusammenfassen. Wobei mir natürlich wichtig ist, nochmal zu erwähnen, es ist immer nur die, mit denen wir hier zu tun haben. Jede Generation ist keine homogene Masse, sondern ist eine Bandbreite von unterschiedlichen Individuen.
So viele wie es sind, genau. Sie sagen weniger verbindlich. Was heißt das? Meinen Sie damit egoistisch?
Ich würde es nicht als egoistisch bezeichnen. Die Verbindlichkeit, also ich mache es daran fest, dass die genau wissen, dass sie unendlich viele Möglichkeiten haben. Die sind auch so aufgewachsen, wenn man allein die Technik betrachtet, da gab es für die ja unendliche Möglichkeiten, zu jeder Zeit und überall Informationen einzuholen. Und gleichzeitig erleben wir, und das meine ich mit Verbindlichkeit, dass wir hier zum Beispiel bei Veranstaltungen oft eine No-Show-Rate haben. Das heißt, man meldet sich an, selbst wenn man vom Unternehmen eingeladen worden ist und kommt dann doch nicht.
Schauen wir einmal zurück zu der Generation vor der Generation Z, also die vor ungefähr 10 Jahren auf den Arbeitsmarkt drängte. Wie unterscheiden sich die Vertreter der jungen Generation von denjenigen von vor 10 Jahren?
Also es ist dann die Generation Y, von der wir jetzt sprechen. Die sind schon anders. Sie sind sehr karriereorientiert. Die sind auch beständiger, würde ich sagen. Weniger flexibel auch wie die nachfolgende Generation. Wobei wir auch hier beobachten, dass sich das in Teilen auch in die Gen Y schon widerspiegelt.
Sie haben gerade gesagt, die Generation Y ist karriereorientiert. Bedeutet das im Umkehrschluss, die Generation Z ist das nicht?
Die definieren, glaube ich, Karriereorientierung anders. Da geht es darum, etwas Sinnhaftes zu tun. Ja? Wobei bei der Generation, die davor war, ist bei der großen Firma groß einzusteigen, möglichst schnell den nächsten Karriereschritt zu machen, möglichst schnell mehr Geld zu verdienen. Die sind auch mehr nach unserer Erfahrung hier mehr statusorientiert. Das sehen wir bei den Jüngeren nicht so.
Das heißt, es kommt ein großer Umbruch auf die Unternehmen zu.
Ich denke schon, dass man sich da neu einstellen und aufstellen muss, die Zielgruppe genauer zu beobachten, herauszufinden, was ist denen überhaupt wichtig und was wollen die. Gleichzeitig sehen wir, dass viele Unternehmen auch noch mit der Vorgängergeneration, die ja auch noch im Arbeitsmarkt ist,
und noch lange bleiben wird.
Genau, und Gen Y beschäftigt ist. Also die haben gerade, also nach unserem Dafürhalten, so zwei Spielfelder, die sie gleichzeitig bespielen müssen.
Was heißt das für die Unternehmen? Auf was müssen sich denn Unternehmen bei dieser Generation einstellen?
Diese Generation hat natürlich auch positive Seiten. Die sind sehr IT-erfahren, die sind sehr flexibel auch, was manchmal auch negativ sein kann für Unternehmen. Aber die sind auch sehr kreativ. Und die Vorstellungen und Ansprüche, die sie haben, die sind zum einen natürlich auch für sich selbst. Also ich möchte Homeoffice-Regelung haben, ich möchte da arbeiten, wo ich gerade bin. Ich möchte trotzdem einen festen Arbeitsplatz irgendwo haben. Aber auf der anderen Seite ist man auch darauf bedacht, in der Generation, dass das, was versprochen wurde, dass das auch eingehalten wird. Also ich denke, es sollten wirklich persönliche Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen gegeben sein. Das fordern die auch ein. Also eine Unternehmenskultur muss wirklich auch das leben, was sie versprochen hat.
Das heißt, diese Generation macht den Unternehmen Beine und die Unternehmen können sich nicht mehr so viel rausnehmen wie früher?
Das ist das, was meiner Erfahrung nach so ein bisschen noch zu kurz kommt bei Unternehmen, dass man wirklich sich auf die neue Zielgruppen intensiver einstellt und auch vorbereitet. Und ich denke auch, dass man ziemlich früh auch an die Zielgruppe rangehen muss, dass man die an deren Orten auch abholen muss und nicht erst warten muss, bis ich einen Bedarf aus einer Fachabteilung habe.
Das heißt, wir stellen bei der Generation Z, wenn ich das zusammenfassend versuche zu sagen, fest, dass sie genau weiß, dass aufgrund des demografischen Wandels sie die besseren Karten auf dem Arbeitsmarkt hat als frühere, zum Beispiel die Babyboomer-Generationen, und sie deswegen mehr fordern können von den Unternehmen?
Ja, genau, das ist so. Und wenn die Forderungen beziehungsweise das, was man versprochen hat, nicht eintreffen, ist man auch schnell bereit zu wechseln, weil halt auch der Arbeitsmarkt gerade ein Arbeitnehmerarbeitsmarkt ist und man vor allen Dingen auch junge, gut ausgebildete Nachwuchskräfte braucht.
Sagt Karin Reuschenbach-Cotinho von der Frankfurt School of Finance and Management. Die größte islamische Dachorganisation in Deutschland, DITIB, will ihr bildungspolitisches Engagement ausweiten. Das hat sie heute Mittag in Köln bekundet. Die DITIB, vom türkischen Religionsministerium mitfinanziert, halten Kritiker für einen verlängerten Arm der türkischen Regierung. Zuletzt hatte die DITIB in Deutschland Reformen und Transparenz versprochen. Was sie nun genau vorhat, weiß Oliver Köhler.
Die türkisch-islamische Moscheevereinigung DITIB will künftig ihre Imame in Deutschland ausbilden. Bisher werden Vorbeter und Seelsorger für die mehr als 800 Gemeinden in der Türkei von der staatlichen Religionsbehörde ausgebildet und nach Deutschland geschickt. Die DITIB startet nach dem Sommer in einem eigenen Zentrum in Dahlem in der Eifel mit einer zweijährigen Ausbildung für die Imame. Nach Angaben der DITIB sollen die insgesamt 1000 Imame, die in den Gemeinden der Organisation in Deutschland tätig sind, durch Prediger ersetzt werden, die in Deutschland aufgewachsen sind und hier ausgebildet wurden. Damit begegnet die DITIB der Kritik, die islamische Moscheevereinigung sei zu stark von der Türkei abhängig.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Wir bleiben bei der Türkei. Wissenschaftler in der Türkei führen ein gefährliches Leben. Das wurde zum ersten Mal 2016 klar, als mehr als 2000 von ihnen die türkische Regierung aufriefen, die Gewalt gegen die PKK zu beenden, bei der täglich unschuldige Zivilisten starben. Diese Initiative, Akademiker für den Frieden, löste ein politisches Erdbeben am Bosporus aus. Erdogan warf den Wissenschaftlern Unterstützung von Terroristen vor und drohte mit Rache. Heute, 3 Jahre später, sitzen Hunderte der Akademiker, die damals den Mund aufmachten, im Gefängnis. Andere stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, denn seit dem Putschversuch 2016 wurden mehr als 6000 Wissenschaftler entlassen. Viele sind geflohen, auch nach Deutschland, wo sie inzwischen die Gruppe Academic for Peace gegründet haben. Wie geht es Ihnen? Luise Sammann hat einige von Ihnen in Berlin getroffen.
Özgür Çiçek, Film- und Fernsehwissenschaftlerin aus Istanbul, sitzt in einem Café in Berlin-Kreuzberg und rührt nachdenklich in ihrem Tee.
Als ich die Petition der Akademiker für den Frieden 2016 unterschrieben habe, hatte ich keine Ahnung, wozu das alles führen würde. Ich hatte gerade promoviert und wollte eigentlich nach einer Stelle an einer türkischen Uni suchen.
Aus den Karriereplänen der jungen Wissenschaftlerin wurde nichts. Stattdessen galt sie über Nacht als Terrorunterstützerin und Vaterlandsverräterin. Genau wie fast 700 ihrer Kollegen wurde sie inzwischen für ihre Unterschrift angeklagt. Hunderte andere wurden entlassen, verloren ihr Einkommen, aber auch ihren Status und ihre Rentenansprüche. Zahlreichen wurde auch der Reisepass entzogen. Özgür Çiçek stieg in ein Flugzeug, bevor es soweit kommen konnte.
Am Anfang habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich einfach gegangen bin. Aber ich habe absolut keine akademische Zukunft in der Türkei gesehen und deswegen nach Möglichkeiten im Ausland gesucht. Ich habe eine Familie und einen Sohn. Ich muss auch arbeiten.
Çiçek, die zum kurdischen Film forscht, erhielt ein Stipendium der Berliner Einstein-Stiftung und kam nach Deutschland. An vielen deutschen Unis sind inzwischen türkische Exilwissenschaftler wie sie untergekommen. An der Humboldt-Universität Berlin ist gar ein richtiger Türkei-Schwerpunkt entstanden, so Anne Berger, die dort eine Gruppe von 8 türkischen Stipendiatinnen betreut.
Ganz am Anfang war sicherlich die Motivation, hier ist jetzt eine Situation, da müssen wir sofort was ändern und hier können wir kurzfristig jemanden aufnehmen und zumindest als Puffer funktionieren. Aber eigentlich, was jetzt passiert, ist, okay, die Situation ist überhaupt nicht kurzfristig. Das wird sich jetzt so schnell irgendwie nicht verbessern. Jetzt wird langsam das so wahrgenommen wie, okay, sie sind jetzt hier unsere Kolleginnen geworden und die bringen den Erfahrungsschatz mit, den wir hier gar nicht sammeln konnten. Nämlich zum Beispiel, wie gehe ich als kritische Wissenschaftlerin mit politischem Druck um? Und das machen sie ja seit Jahren. Und das machen sie mit Bravour und engagieren sich nebenbei noch und organisieren sich in Gruppen und haben dann total viel Know-how angesammelt, was man jetzt hier als Professorin gar nicht unbedingt kennt.
Doch Berger weiß auch, bei aller Erleichterung darüber, dass sie einer möglichen Gefängnisstrafe in der Heimat entkommen konnten, leicht ist die Situation für die türkischen Gastwissenschaftler in Deutschland nicht.
Sei das mit, ja, ich meine Wohnung in Istanbul, soll ich die jetzt auflösen oder soll ich die noch halten? Kann ich bald wieder dorthin zurück? Wie lange kann ich überhaupt noch pendeln, wenn sie noch die Möglichkeit haben, überhaupt zurück in die Türkei zu fliegen? Das sind alles Fragen, die auf einem ganz kurzfristigen Weg entschieden werden und das belastet natürlich.
Das Berliner Einstein-Programm, dessen Stipendiaten Anne Berger an der HU betreut, unterstützt die türkischen Wissenschaftler zunächst für 2 Jahre.
Was danach kommt, kann ich nicht sagen.
So Politikwissenschaftlerin Gülçin Balamir Coşkun, die vor 1,5 Jahren mit ihren 2 Söhnen nach Berlin kam, weil ihr in der Türkei ebenfalls eine Haftstrafe wegen Terrorpropaganda droht.
Diese Planungsunsicherheit ist das Schwierigste an unserem Leben hier. Der deutsche Wissenschaftsbetrieb hat ja seine eigenen Probleme. Fast jeder arbeitet mit kurzen Projektverträgen, muss ständig um neue Förderungen kämpfen. Da müssen wir uns nun einreihen.
18 Jahre lang forschte und lehrte die gestandene Professorin an türkischen Universitäten. In Berlin ist sie nun wieder zur Hilfswissenschaftlerin geworden, die für jeden Brief, jeden Antrag um Übersetzungshilfe bitten muss und ihren Söhnen kaum bei den Hausaufgaben helfen kann. Wenn Josh Kuhn könnte, würde sie sofort in ihre Heimat zurückkehren, sagt sie. Doch sie weiß, selbst bei einem Freispruch, die Chancen, dass eine türkische Universität jemanden wie sie in naher Zukunft wieder einstellt, sind gering.
Die Situation in der Türkei wird zusehends schlechter. Und ich merke, dass deswegen auch alle immer vorsichtiger werden mit dem, was sie sagen. Das beschädigt den gesamten Wissenschaftsbetrieb. Alle Türken zensieren sich immer mehr selbst.
Umso wichtiger, dass die türkischen Gastwissenschaftler bald auch langfristige Perspektiven in Deutschland bekommen, auch und gerade um Projekte umzusetzen, die in der Türkei nicht mehr möglich sind. Josh Kuhns aktuelles Forschungsthema zum Beispiel heißt, wie die AKP-Regierung die Medien kontrolliert, um ihre Macht auszubauen.
Wir haben eben von gefährdeten türkischen Wissenschaftlern gehört, die nach Deutschland gekommen sind. Doch nicht nur aus der Türkei, sondern auch aus vielen anderen Ländern fliehen Wissenschaftler vor Verfolgung und Krieg zu uns. Um sie zu unterstützen, haben das Auswärtige Amt und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung die Philipp-Schwarz-Initiative gegründet. Vor 3 Jahren, sie unterstützt Forschungsaufenthalte, sodass deutsche Hochschulen aus dem Ausland geflohene Wissenschaftler aufnehmen können. Am Telefon ist Dr. Barbara Schelden, Geschäftsführerin der Philipp-Schwarz-Initiative. Frau Schelden, die Initiative gibt es, wie ich gesagt habe, schon seit 3 Jahren. Wie viele Stipendiaten haben Sie denn derzeit?
Wir haben bisher etwa 200 Personen im Rahmen der Philipp-Schwarz-Initiative fördern können.
Und woher kommen diese Stipendiaten? Überwiegend aus der Türkei oder Syrien oder aus allen Teilen der Welt?
Im Prinzip können gefährdete Wissenschaftler aus allen Ländern der Welt kommen, sofern sie denn eben gefährdet sind. Faktisch ist es aber genau so, dass wir die überwiegende Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich aus der Türkei haben, gefolgt von Syrien. Das ist im Grunde genommen ein bisschen auch ein Spiegel von weltpolitischen Situationen.
Sie sagten fast 200 oder über 200 Stipendiaten. Das ist nicht wenig, aber es ist angesichts der vielen verfolgten Wissenschaftler weltweit natürlich auch nicht eine wirklich üppige Zahl. Wer kommt denn in den Genuss eines Stipendiums? Reicht als Voraussetzung, verfolgt zu sein, oder müssen die Wissenschaftler besondere Fähigkeiten, also eine hohe Expertise zum Beispiel, mitbringen?
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Philipp-Schwarz-Initiative brauchen eine Gasteinrichtung in Deutschland, welche die eine Nominierung vornimmt. Das heißt, die Personen, die wir fördern, müssen einmal ausgewiesene Wissenschaftler sein in ihren jeweiligen Ländern. Das heißt, sie müssen sozusagen eine Promotion haben, sie müssen schon mal eine wissenschaftliche Karriere begonnen haben, sie sind Professorinnen und Professoren. Und es ist ihnen gelungen, eine Person in Deutschland, einen Kollegen, eine Kollegin zu finden, der die sagt, ja, ich übernehme die Gastgeberschaft im Rahmen der Philipp-Schwarz-Initiative. Ich mache mich für diese Person stark, weil es wissenschaftlich gut passt. Wir arbeiten auf ähnlichen Gebieten. Ich kann die Wissenschaftlerin gut integrieren in meine Gruppe und es entsteht eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
Jetzt werden die Stipendiaten pro Person mit 84.000 Euro unterstützt, eine recht hohe Summe. Auch die Universitäten, an denen Sie arbeiten, bekommen noch einmal 20.000 Euro. Was erwarten Sie für dieses Geld?
Die 84.000 beziehen sich auf ein Forschungsstipendium, welches sich über einen Zeitraum von 2 Jahren erstreckt. In dieser Zeit gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich auch Vollzeit einer Forschungstätigkeit nach. Da mischen wir uns inhaltlich nicht ein. Das heißt, die Personen, die wir fördern, haben ein Forschungsvorhaben, das sie sich überlegt haben und das realisieren sie vor Ort mit ihren Gastgeberinnen und Gastgebern.
Das heißt, die Forschungsfreiheit gilt auch in diesem Fall?
Genau, denn das Programm Philipp-Schwarz-Initiative ist im Grunde genommen ein Programm, das Forschungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit fördert. Und selbstverständlich, die gilt bei uns in Deutschland, ist ein ganz hohes Gut, die ja auch in unserer Verfassung, Paragraph 5, verankert ist und an unseren Universitäten praktiziert wird.
Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen? Die Philipp-Schwarz-Initiative ist noch nicht so besonders alt, aber dennoch gefragt. Da gibt es doch bereits erste Erfahrungswerte.
So ist es. Wir hören aus den Universitäten, dass viele Philipp-Schwarz-Geförderte eine wirkliche Bereicherung sind. Das heißt, sie bringen neue Perspektiven, eine nicht-westliche Perspektive, neue Ideen, neue Sichtweisen, andere Netzwerke. Und sie sind auch einfach über ihre Person, über ihren Werdegang, ihr Schicksal eine Bereicherung, weil sie zeigen, dass so etwas wie Wissenschaftsfreiheit eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass das etwas ist, worum wir uns auch hier in unseren Universitäten immer und stets bemühen müssen.
Also scheint eine wirkliche Win-Win-Situation. Jetzt haben wir im Beitrag vorhin über türkische Wissenschaftler bereits gehört, dass eine langfristige Perspektive für diese Stipendiaten, für diese Wissenschaftler das größte Problem darstellt. Was können Sie in dieser Hinsicht an Soft Skills oder Soft Power möglicherweise zum monetären Stipendium noch dazu liefern?
Der Wissenschaftsstandort Deutschland ist hochkompetitiv. Das weiß jeder oder jede, die hier sich auf den Weg macht, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen. Und das heißt, die gesamte Zeit der Förderung ist im Grunde genommen dafür zu nutzen, die nächsten Schritte vorzubereiten. Das heißt, ganz individuell auch Karriereunterstützung anzubieten, sei es Dinge wie das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten, seien es Sprachkenntnisse, aber auch der Aufbau und die Pflege von Netzwerken in andere Segmente hinein, auch außerhalb der Wissenschaft. Die Philipp-Schwarz-Stipendien werden vergeben an Personen, bei denen wir den Eindruck haben, hier gibt es ganz, ganz starke Mentorinnen und Mentoren im Hintergrund. Die wissenschaftlichen Mentoren sind natürlich die Schlüsselfiguren für den Erfolg der weiteren Laufbahn. Sie begleiten und unterstützen die Geförderten, denn natürlich gibt es auch Herausforderungen. Die Menschen in der Philipp-Schwarz-Initiative haben zum Teil schreckliche Erfahrungen gemacht. Sie sind zum Teil traumatisiert. Sie sind in Sorge um ihre Familien zu Hause. Das ist ganz klar, dass man unter diesen Umständen es mitunter auch schwerer ist, sich so auf seine wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren. Und insofern ist es umso wichtiger, dass man einen sehr, sehr unterstützenden Mentor oder eine Mentorin im Hintergrund hat.
Unterstützung für gefährdete Wissenschaftler, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, das liefert die Philipp-Schwarz-Initiative. Vielen Dank an Barbara Schelten, die Geschäftsführerin der Initiative. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Am Freitag erwartet die Schüler in Nordrhein-Westfalen mal wieder ein Zeugnis, bevor sie sich dann in die Sommerferien verabschieden dürfen. Doch manch einer bzw. manch einem graut es vor diesem Freitag. Schlechte Noten, ein mieses Zeugnis. Schon jetzt haben das Land und mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen deshalb Zeugnistelefone geschaltet. Dort können Schüler anrufen und sich von Schulpsychologen Rat holen und gegebenenfalls auch über alternative Schullaufbahnen informiert werden. Natürlich nicht rechtsverbindlich. Das war's für heute von Campus und Karriere. Ich bin Thekla Jahn und gebe den Moderationsstab nun weiter an die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und die haben unter anderem die neuen Filme im Gepäck.